Danke auch für die Einleitung und das hat unsere Herzen schon zum Herrn hin ausgerichtet. Und nun möchten wir unsere Bibeln aufschlagen zu einer anderen schönen Stelle, zum Römer 5. Römer 5. Wir sind in einer Serie über den Römerbrief und im Groben kann man sagen, die ersten Kapitel haben damit zu tun, wie man die Gerechtigkeit Gottes erlangt. Und dann am Ende werden wir sehen, wie man diese Gerechtigkeit praktisch auslebt. Aber nachdem Gott uns gezeigt hat, wie schlimm wir sind, alle, auch religiöse Menschen sind schlimm, die Menschen, die vielleicht religiös sind, aber die nicht gottesfürchtig sind im Sinne von der Bibel, die sind auch schlimm. Und sie haben nicht die vollkommene Gerechtigkeit, die sie nur bei Gott abholen können, die nur Gott ihnen zur Verfügung stellen kann. Und jetzt heißt es nach den ersten vier Kapiteln, in Kapitel 5, Vers 1, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, da wir nun gerechtfertigt sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten. Für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Aber nicht nur das. Wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Nun, ich würde sehr gerne zu euch über diese ganze Stelle predigen, aber das geht nicht. Ich habe einfach hin und her geschaut, wer hat wie oft über diese Stelle gepredigt und ich weiß jetzt nicht mehr, aber die ich am meisten schaue, das sind John MacArthur und mein Pastor Mark Minnick. Und MacArthur hatte, glaube ich, 9 Botschaften über diese 11 Verse. Und mein Pastor Minnick, der dachte, dass er wirklich Gas gegeben hat. Und es waren nur 6 oder 7. Also ehrlich gesagt, ich hoffe, dass es nicht so viele sein werden, weil ich diesen nicht annähernd, erreiche. Sagen wir es so. Ich hätte, selbst wenn ich immer ihre Botschaften hören würde, nicht so viel zu sagen haben wie sie. Das glaubt ihr mir vielleicht nicht, aber es stimmt dann wirklich. Also, Jubel! Die neue Grundeinstellung des Gerechten. Und ich möchte, dass wir sehen, welche Gliederung wir haben werden in den nächsten Tagen, also in den nächsten Sonntagen. In den ersten 2 Versen sehen wir veränderte Zustände. Unser Zustand in unserem Leben hat sich geändert. Wir haben ganz andere Zustände und wir haben eine ganz veränderte Gesinnung. Veränderte Zustände und eine veränderte Gesinnung. Fangen wir bei den Zuständen an. Veränderte Zustände, was wir alles sind und haben. Wir haben gerade ein Lied gesungen, was ich bin und habe. Aha, was wir sind und haben. Danke für das Lied. Was wir alles sind und haben. Was sind wir denn? Wir sind Rechtfertigte vor Gott. Gott schaut uns an und sagt, du bist gerecht. Wir sind vor Gott gerecht. Aus dem Glauben an den Herrn Jesus Christus. Wie hieß es am Anfang des Kapitels? Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind und so weiter. Das ist das, was wir sind. Wir waren schlimme Sünder, ohne Vergebung, Feinde Gottes, fernab von Gott. Und jetzt, durch das, was Jesus Christus für uns am Kreuz gemacht hat, sind wir jetzt nicht mehr in der Ferne. Wir sind nicht mehr Fremdlinge. Wir sind Bürger. Wir sind Teil der Familie Gottes. Wir sind gerechtfertigt. Gott schaut uns an und sagt, der ist nicht schlimm. Der ist nicht schlecht. Aber das ist ein Thema, das wir zu anderen Malen schon betrachtet haben. Denn wir haben das Kleid Jesu Christi angezogen und überzogen bekommen. Wir sind Rechtfertigte. Und was haben wir? Frieden mit Gott. Nicht nur Frieden aus Gott. Philipper 4 zum Beispiel. Was sind das jetzt? Die Verse 6 und 7 vielleicht, denke ich. Macht euch keine Sorgen, der Friede Gottes wird eure Herzen und eure Sinne füllen und bewahren durch Christus Jesus. Das ist der Friede, den wir aus Gott haben. Aber wisst ihr was? Wir waren gottfeindlich gestellt. Wir waren Feinde Gottes. Wir haben es ihm übel genommen, dass er verfeindet war mit uns. Er war gegen unsere Sünde zornig. Und das brachte uns auch auf die Palme. Frieden jetzt herrscht in unserem Herzen Gott gegenüber. Wir nehmen ihm jetzt nicht mehr böse, wenn er uns sagt, wo es lang geht. Wenn er sagt, wie liest du, was steht in den Geboten? Das ist okay. Er darf das uns auch sagen. Er darf uns überführen von unseren Verfehlungen. Wir haben Frieden mit Gott durch den Herrn Jesus Christus. Und wir haben eine Stellung der Gnade mittels des Glaubens. Wir sind in einer neuen Stellung. Jesus hat uns eingeführt in diese Stellung. Wir haben den Zugang empfangen in diese Stelle, in diese Stellung. Eine Stellung der Gnade, in der wir leben, mittels des Glaubens an Jesus Christus. Und vielleicht gehen wir irgendwann mal zurück und betrachten diese Verse ein bisschen näher. Aber ich möchte, dass ihr die veränderte Gesinnung seht. Und das hängt mit den Worten zusammen, egal ob ihr Elberfelder oder Schlachter habt, in beiden dieser Übersetzungen heißt es, wir rühmen uns. Wir rühmen uns. Eine veränderte Gesinnung. Und wessen rühmen wir uns? Ich möchte euch einen Überblick über diese Stelle geben. Und dann werden wir heute und nächste Woche, vielleicht die darauf folgende, werden wir eine noch weitere Botschaft halten oder zwei. In Vers 2, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen, und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Das ist das, worauf wir uns heute konzentrieren werden. Aber damit ihr seht, wo es sonst so steht, schaut euch in Vers 3, aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Wir rühmen uns in den Bedrängnissen. Ja, das wird ja schon eine Herausforderung sein. Und dann schaut euch bitte in Vers 11, aber nicht nur das. Und Punkt 2 oder Botschaft 2 können wir vielleicht sagen, erstreckt sich von Vers 3 bis zum Ende von Vers 10. Da ist eine Menge zu sagen über dieses, wir rühmen uns in den Bedrängnissen. Aber jetzt haben wir in Vers 11, aber nicht nur das. Es steigert sich wieder. Wir rühmen uns auch Gottes. Und da habe ich lange nachgedacht, ist das alles? Wir rühmen uns Gottes? Gott ist der Grund unseres Jubels. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Aber wir werden schon nach und nach entdecken, dass das eine Menge ist. Ob es nun 9 Verse lang ist oder nur einen. Aber für heute konzentrieren wir uns auf Vers 2. Die neue Grundeinstellung des Gerechten. Wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Glücklicherweise ist in unserer Übersetzung, in unseren Übersetzungen, in der deutschen Sprache ein konsequenter Gebrauch. Manchmal ist es so, ich weiß nicht, jüngst hatten wir, glaube ich, an einem Mittwochabend ein Wort und das wurde fast 90 verschiedene Arten übersetzt. Ein hebräisches Wort. Und das wurde so auf so vielfältiger Weise übersetzt. Und wenn man allein sagen würde, was das Wort bedeuten könnte, würde es sehr, sehr lange dauern. Aber wie gesagt, wir haben bei diesem Begriff Glück, denn in der deutschen Sprache, in unseren deutschen Übersetzungen, heißt es einfach, sich rühmen, dich rühmen, mich rühmen, uns rühmen, rühmen. Wobei, ich weiß nicht, also ich bin kein Muttersprachler, ich weiß nicht, wie oft ihr euch zu Hause so äußert, ich rühme mich, du rühmst dich, wir rühmen uns. Die Tatsache, dass es nur diese Übersetzung gibt, bedeutet nicht, dass wir unbedingt dadurch groß geholfen werden, aber zumindest müssen wir nur eine Ausdrucksweise heute definieren oder erklären, nämlich reflexiv rühmen. Es gibt übrigens 14 verschiedene Kombinationen mit diesem Rühmen, aber immer so, wie ich es euch gesagt habe. Es bedeutet schon zuversichtlich sein. Wir könnten zum Beispiel, machen wir das auch, Römer 2 aufschlagen. Wir sind in Römer 5, also wird das keine große Leistung sein. Römer 2 und Vers 17. Paulus redet mit seinen Brüdern und Schwestern, könnte man sagen. Paulus war Jude und er spricht die Juden an. Und er sagt zu ihnen, siehe, du nennst dich einen Juden und verlässt dich auf das Gesetz und rühmst dich Gottes. Du bist dir sicher, also du bist zuversichtlich, dass Gott auf deiner Seite ist und du auf Gottes Seite. Wir sind auf derselben Mannschaft, ich und Gott. Okay, zuversichtlich sein. Du stützt dich darauf und rühmst dich des Gesetzes. Du wähnst dich sicher. Du hältst dich für sicher. Du erhebst darauf Anspruch, ob zu Recht oder nicht, meine Beziehung zu Gott, meine Religion, meine gute Leistung, meine Fähigkeit, das Gesetz einzuhalten und so weiter. Und man ist zuversichtlich. Wenn es jemand schafft, dann ich oder dann wir. Wir stützen uns darauf, wir rühmen uns dieser Dinge. Wir wähnen uns in Sicherheit. Es kann aber sein, dass man wirklich in Sicherheit ist. Und dann hält man sich für sicher und hat auch Recht. Nun, die Frage ist, worauf stützt du dich? Worin ist deine Sicherheit? Warum bist du so zuversichtlich? Wenn dein Glaube nicht die richtige Basis hat, dann wähnst du dich nur sicher. Aber wenn Jesus Christus wirklich deine Basis ist, dein Fundament, dein Leben, dein Alles, dann bist du dann wirklich sicher und du darfst dir auch sicher sein. Es ist nicht verkehrt. Und du darfst auch die dazu passende Emotion haben. Du darfst dich freuen. Du rühmst dich, du freust dich, wie diese Menschen in unseren Bildern heute. Man jubelt. Unsere Stelle sagt, da dies und das durch Jesus der Fall sind, sind wir vor Gott gerecht. Wir haben Frieden. Wir sind in einer neuen Stellung der Gnade vor Gott. Da dies alles wirklich der Fall ist, wähnen wir uns nicht nur auf dieses oder jenes Anspruch zu haben, sondern wir sind darauf berechtigt. Wir sind zuversichtlich und wir dürfen auch zuversichtlich sein. Wir freuen uns und wir dürfen uns auch freuen. Wir jubeln. Unsere Gemüter gehen aus einer Realität hervor. Unsere Gesinnung, unsere Einstellung ruht auf einer Realität, auf Wahrheit, auf Tatsachen. Wessen rühmst du dich? Wessen rühmen wir uns? Wir haben die drei Hauptpunkte gesehen. Nun wollen wir sie näher untersuchen, beziehungsweise den ersten Hauptpunkt. Wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Das heißt, anders formuliert, wir jubeln wegen der zuversichtlichen Erwartung unserer zukünftigen Verherrlichung. Ich möchte das gerne wiederholen. Wir jubeln wegen der zuversichtlichen Erwartung unserer zukünftigen Verherrlichung. Wenn wir sagen, wir rühmen uns der Herrlichkeit Gottes, dann wissen wir aber nicht auf Anhieb, was heißt das? Rühmen wir uns, dass wir eines Tages Gott sehen werden in seiner Herrlichkeit? In manchen unseren Liedern singen wir das auch. Wir werden den Herrn in Herrlichkeit sehen. Juhu! Okay, und das ist auch in Ordnung so. Aber was heißt es hier? Die Bedeutung hier ist, wir rühmen uns oder wir jubeln, dass wir herrlich sein werden in der Zukunft. Ich lese das jetzt noch einmal direkt aus der Bibel, Römer 5. Und wir rühmen uns, das ist die zweite Hälfte von Vers 2, wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Es wäre wichtig, wenn wir uns die Zeit nehmen heute, in den uns verbliebenen Minuten, die Frage zu stellen, was ist dann die Herrlichkeit Gottes? Wie sieht die Herrlichkeit Gottes aus? Schauen wir uns Verse an aus Hesekiel. Hesekiel ist so mittig in der Bibel. Ich habe gerade Glück gehabt, meinen Daumen reingetan und da habe ich schon. Hesekiel, bisschen rechts von der Mitte. Kapitel 1, Hesekiel 1. Das ist, ich sollte es nicht sagen. Das ist nicht unbedingt das Lieblingsbuch mancher Christen, sagen wir es so. Wenn man regelmäßig in der Bibel liest und man sieht, oh, da kommt der Prophet Hesekiel, dann denkt man, das wird ja ein schwerer Brocken sein. Also das wird schwer sein. Da ist viel, das man nicht versteht. Aber wir trösten uns durch die Aussage Gottes. Er sagte, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich. Also dürfen wir uns doch freuen. Und ich habe Hesekiel gerade fertig in meiner Bibel lese und habe dann vor ein paar Tagen Daniel gehabt. Also Hesekiel, Daniel und jetzt geht es in die kleinen Propheten über. Hesekiel 1, da steht, schauen wir uns Vers 24. Und ich hörte das Rauschen ihrer Flügel, die der Engel dort, wie das Rauschen großer Wasser und wie die Stimme des Allmächtigen, wenn sie gingen, so gab es ein Geräusch wie das Getümmel eines Heerlagers, wenn sie aber stillstanden, ließen sie ihre Flügel sinken. Und es kam eine Stimme oben von der Himmelsausdehnung her, die über ihren Häupter war, wenn sie stillstanden, ließen sie ihre Flügel sinken, und oberhalb des Himmels Ausdehnung, die über ihren Häuptern war, war das Gebilde eines Thrones anzusehen wie ein Saphirstein, ein sehr dunkelblauer Edelstein. Oben auf dem Gebilde des Thrones aber saß eine Gestalt anzusehen wie ein Mensch. Ich sah auch etwas wie Goldschimmer, wie das Aussehen eines Feuers inwendig ringsum. Also hier haben wir eine Kombination aus einem dunkelblauen Edelstein mit goldenem Schimmer. Und dann irgendwie ist mit diesem Edelstein auch Feuer vermischt. Von der Erscheinung seiner Lenden nach oben hin und von der Erscheinung seiner Lenden nach unten hin sah ich, wie das Aussehen eines Feuers und ein Glanz war rings um ihn her. Also wie ein Nimbus oder ein heiliger Schein. Manchmal sieht man Bilder, wenn man eine Aufnahme nimmt von der Sonne, dann gibt's so diese kreisförmige Ausstrahlung. Das sieht man auch besonders gut, wenn man zum Beispiel eine Sonnenfinsternis sieht, eine völlige Sonnenfinsternis. Dann für diese wenigen Momenten sieht man dann, wie die Ausstrahlung hinausgeht in allen Richtungen. Ich sah diesen Glanz, sagte Hesekiel, wie der Bogen aussieht, der an einem Regentag in den Wolken erscheint, so war auch der Glanz ringsum anzusehen. So war das Aussehen der Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn, die Herrlichkeit oder der Herrlichkeit Jahwes, des Gottes, des Herrn. Als ich sie sah, fiel ich auf mein Angesicht und ich hörte die Stimme von einem, der redete und so weiter. So hat Hesekiel versucht, das Unbeschreibbare zu beschreiben. In menschlichen Worten, in menschlichen Vokabeln. Was muss das für eine Herrlichkeit gewesen sein? Aber was ist überhaupt die Herrlichkeit? Jetzt wissen wir, wenn man sie zu Augen bekommt, wie sie aussehen könnte, oder in diesem Fall ausgesehen hat. Aber was ist dann die Herrlichkeit? Was hat es an sich? Und jetzt möchte ich euch bitten, 2. Mose aufzuschlagen. 2. Mose 33. Irgendwann mal werden wir zu unserer Serie in 2. Mose zurückkehren. Wir heben die kurz auf. Ich glaube, wir waren bei Kapitel 28, 29. Ja gut, ich werde nicht lange darüber reden. Jetzt machen wir einen kleinen Ausflug in Jakobus 5 und nehmen uns dort Verse vor. Aber okay, kann sein, dass wir dann demnächst wieder dieses 33. Kapitel und das 34. danach betrachten. Schauen wir uns in Kapitel 33 die Verse 18 und 23 an. Kapitel 33, Verse 18 bis 23. Nun, Gott sagt, ich kenne dich mit Namen, Mose. Er aber antwortete, so lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Mose bittet Gott, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Und wir werden sehen, was der Herr ihm zur Sicht gibt. Und der Herr sprach, ich will alle meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen und will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Mose sagte, ich will deine Herrlichkeit sehen. Gott sagte, ich werde meine Herrlichkeit ausrufen. Meine Güte, meine guten Charaktereigenschaften. Nun, er hat nur gute Eigenschaften. Die sind vollkommen. Alle, die er hat. Diese werde ich vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen. Und wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen. Selbst Mose durfte Gottes Angesicht nicht sehen. Mose hatte das Vorrecht, Gott so zu sehen, wie es sonst kein Mensch ihn gesehen hat. Und selbst Mose konnte zu seinen Lebzeiten Gott nicht so sehen. Von Angesicht zu Angesicht hieß es, ich rede mit ihm, wie ein Mensch von Angesicht zu Angesicht mit einem Menschen redet, aber sehen durfte er nicht so den Herrn. Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Vers 21, doch sprach der Herr, siehe, es ist bei mir ein Ort, da sollst du auf dem Felsen stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, so stelle ich dich in die Felsenkluft und will dich mit meiner Hand so lange bedecken, bis ich vorübergegangen bin. Wenn ich dann meine Hand zurückziehe, so darfst du hinter mir hersehen, aber mein Angesicht sollst du nicht gesehen oder soll nicht gesehen werden. Und nun lesen wir in Kapitel 34, wir fangen bei Vers 5 an. 34, Vers 5. Da kam der Herr in einer Wolke herab und trat dort zu ihm und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Jahwe, Jahwe, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied. Da neigte sich Mose schnell zur Erde und betete an. Was hat er sehen wollen? Er wollte die Herrlichkeit Gottes sehen. Was gab Gott ihm zu sehen? Er hat Gott quasi nicht von Angesicht zu Angesicht gesehen, aber nachdem er schon vorbeigegangen war, durfte er ihn von hinten blicken, anschauen. Aber das, was er über die Herrlichkeit oder von der Herrlichkeit Gottes bekommen hat, war nicht, was er sieht so sehr, sondern das, was er hört. Es hatte mit dem Charakter Gottes zu tun. Mit seiner Barmherzigkeit, mit seiner Gnade, mit seiner Gerechtigkeit, mit der Tatsache, dass er die Sünde nicht unbestraft lässt. Das ist die Herrlichkeit, Das andere ist eine sichtbare Ausstrahlung. So sieht es aus, aber wie ist es wirklich? Es ist wie dieser Charakter. Es sind seine Wesenszüge. Hesekiel sah die Ausstrahlung, die Erscheinung. Moses bekam die Auslegung, die Erklärung. Was ist die Herrlichkeit? Das ist die Vortrefflichkeit, die Vorzüglichkeit Gottes. Das, was eine Sache oder eine Person oder ein Wesen sich abheben lässt. Unterwegs in die Gemeinde habe ich eine Plakette gesehen, eine Werbetafel. Und da hieß es, wir abheben ohne, ich weiß nicht, überheblich zu sein oder so. Wenn ich es noch einmal sehe, das war auf der großen Diesdorfstraße, da habe ich gedacht, aha, abheben. Also es ist das, was eine Sache sich abheben lässt von anderen Sachen. Eine Person sich abheben lässt von anderen Personen. Das, was eine Sache einmalig macht, ohnegleichen sein lässt. Die Herrlichkeit Gottes, wie durch ein Prisma in seine Einzelheiten gebrochen, wodurch die einzelnen Farben die Charaktereigenschaften Gottes sind. In der ersten Klasse war ich ein bisschen vorlaut. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, bin ich mir sicher. Meine Mutter hatte mir schon vor Jahren das Lesen beigebracht und ich war nur ein Störfaktor in der ersten Klasse. Die arme Lehrerin wollte allen anderen das Lesen beibringen und ich konnte schon lesen. Nicht, weil ich so klug bin, nur weil es meine Mutter danach war, es mir beizubringen. Und die arme Lehrerin hat mich dann geschickt zu dem Schulrektor oder Direktor. Nicht damit ich gestraft bin. Das war ein anderes Mal oder ein paar andere Male bestimmt. Aber der Schuldirektor, der hat mich dann in ein anderes Zimmer genommen und hat mir Dinge gezeigt. Und ich weiß noch, er hatte ein Prisma aus Glas. Und er strahlte ein Lichtstrahl durch diese Prisma. Und dann hat es an der Wand einen Regenbogen gegeben. Und er hat mir erklärt. Und wisst ihr, die Herrlichkeit Gottes ist quasi der Lichtstrahl. Und wenn man diesen Lichtstrahl in seiner Einzelheiten beobachten könnte, würden sie heißen Heiligkeit und Gnade und Barmherzigkeit und Güte und Gerechtigkeit und so weiter. Nun die Frage, wer besitzt diese Herrlichkeit? Und ja, hab's nicht irgendwie verkneifen können zu sagen, wer das ist, aber wir wollen das auch sehen. Wer besitzt dann so eine Herrlichkeit? Und jetzt gehen wir zum Neuen Testament über Johannes 17. Wir könnten natürlich Johannes 1 oder 1. Johannes 1 aufschlagen. Wir sahen seine Herrlichkeit. Aber Johannes 17, Vers 1, Vers 5, Vers 24, Jesus ist im Gebet mit seinem Vater und er redete und hebt seine Augen, wir schließen unsere Augen, er hob seine Augen zum Himmel empor, Johannes 17, 1, und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Verherrliche mich, hat Jesus gebeten. Und dann sagte er in Vers 5, und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Das ist nicht das Thema meiner Botschaft, aber in letzter Zeit habe ich immer und immer wieder von solchen, die sich Christ nennen, biblische Monotheisten wollen sie sich nennen. Sie glauben nicht an die Dreieinigkeit, aber sie wollen sich trotzdem biblisch nennen. Und sie leugnen, dass Jesus ewig existiert hat, dass er existiert hat, bevor er in dem Mutterleib Marias war. Aber Jesus betete, nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Leute, wenn Maria nicht davor war, und ich glaube nicht, dass sie davor war, dann war Jesus vor der Erde da. Und er war in Herrlichkeit. Und er legte seine Herrlichkeit ab, damit er uns nicht überwältigt und starb für uns. Aber er wird nicht und ist nicht so geblieben. Er ist jetzt wieder in seiner Herrlichkeit. Als war das Stephanus? Doch, Stephanus, der gesteinigt wurde. Und als er verstarb, sah er den Herrn Jesus. Und er sprach ihn an. Nun, Brüder und Schwester, oft sage ich und erkläre ich, dass wir Jesus nicht in erster Linie in unseren Gebeten ansprechen. Ich will nicht sagen, dass es verkehrt ist, zu Jesus zu beten. Aber meistens beten wir im Heiligen Geist durch Jesus Christus zum Vater. Aber wo die Menschen Jesus wirklich zu Augen bekommen haben, haben sie ihn auch angeredet im Gebet. Und hier war eine Situation. Einer, der Jesus vorher gekannt hat, als er starb, guckte in den Himmel und er sah Jesus. Und er hat nicht gesagt, entschuldige, während ich zum Vater spreche. Nein, er sprach den Herrn Jesus Christus an. Er hat ihn in seiner Herrlichkeit gesehen. In Apostelgeschichte 26, Vers 13 erklärt Paulus, der damals Saulus hieß, ich war umgeben von einer Herrlichkeit, die heller war als die syrische Sonne am Mittag. Er war unterwegs nach Damaskus und es war Hochmittag und ich war noch nie in Syrien. Aber ich kann mir vorstellen, das war eine helle Sonne und doch war es, als wäre die Sonne verfinstert im Vergleich zu der Herrlichkeit, die Saulus umgeben hat, die Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus. Und er sagte, wer bist du, Herr? Und er sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber Saulus ließ sich bekehren und er wurde zu Paulus, sah die Herrlichkeit, sah den Herrn. Und in Matthäus 5 sagt der Herr Jesus Christus, glückselig sind die reines Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Wir werden, die wir an den Herrn glauben und er uns ein neues, ein reines Herz gegeben hat. Das ist der neue Bund. Ich werde ihnen ein neues Herz geben. Und Gott hat uns ein neues Herz gegeben. Er hat ein neues Herz in uns geschaffen. Und wir sind reines Herzens und wir werden Gott sehen. Und es gibt auch drei Männer, die ihn gesehen hatten. Petrus und Johannes und Jakobus, die sind mit dem Herrn Jesus Christus auf den heiligen Berg gegangen, den hohen Berg, und haben Jesus vor ihren Augen verklärt gesehen. Also wer hat diese Herrlichkeit? Das ist der Herr Jesus Christus. Natürlich auch der Vater. Das will ich nicht außer Acht lassen. Aber es ist der Herr Jesus Christus, der diese Herrlichkeit verkörpert und hat, inne hat. Und wisst ihr was? Der Herr Jesus besitzt diese Herrlichkeit und diese Begebenheit war in Matthäus 17. Kurz haben sie den Herrn gesehen, so wie er normalerweise im Himmel gewesen ist. Dann kurz darauf haben sie ihn wieder normal gesehen. Aber Petrus sagte in 2. Petrus 1, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Aber es bleibt nicht dabei. Wer wird diese Herrlichkeit sonst besitzen? Schauen wir uns Römer 8, Vers 30 an. Römer 8, Vers 30. Die er aber vorbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er, Gott, aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Brüder und Schwestern, Gott hat gewisse Menschen für das Leben vorher bestimmt. Er hat sie gerechtfertigt. Diese hat er geheiligt. Ich muss jetzt wieder die Stelle finden. Genau. Also ich gehe zurück. Er hat sie berufen, vorherbestimmt, berufen, gerechtfertigt und verherrlicht. Du betrachtest dein Leben und du denkst, aber ich bin nicht verherrlicht. Ich bin noch sehr sündig. Ich auch. Aber für Gott, der mich in der Gerechtigkeit Jesu bekleidet sieht, der sieht mich nicht in meiner Sünde. Er sieht nicht meine Verfehlungen. Er sieht mich als gerecht, so gerecht sogar wie Jesus. Aber das kann ich nicht fassen. Wenn er mich betrachtet, denkt er, der ist so gerecht wie mein Sohn. Wenn ich das nicht in dem Wort Gottes hätte, würde ich mich für ein Schmäher Gottes halten. So eine Schmähung, so eine Blasphemie, so eine Gotteslästerung. Brad, du weißt ja, was du heute getan hast. Du weißt ja, was du gestern getan hast. Du weißt ja, was du für Millionen, wenn das reicht, für Sünden getan hast in deinem Leben. Und du willst sagen, dass Gott dich betrachtet und sagt, er ist so gerecht wie Jesus? Was ist das für eine Beleidigung Jesu? Nein, Moment. Das war das Thema der ersten Kapitel des Römerbriefs. Wir müssen so gerecht sein. Wir müssen die Gerechtigkeit, die Gottes Besitz ist, die Gerechtigkeit, die Gott gehörig ist, diese Gerechtigkeit müssen wir haben, sonst werden wir nie bei ihm sein. Aber wir können diese nicht auf den Tag legen, wir können diese Gerechtigkeit nicht verdienen, aber wir können sie von Gott abholen, geschenkt. Und Römer 5,1 sagten, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung, das ist die Zuversicht in der Zukunft, der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes, die wir nicht nur zugesprochen haben werden, sondern die wir auch am Leib erfahren werden. Eines Tages werden wir uns gegenseitig anschauen und erkennen, wir sind nicht nur gerecht gesprochen, in Gottes Gericht, vor Gottes Gericht für gerecht gefunden, sondern wir sind es wirklich durch und durch, nicht einmal imstande zu sündigen. Darauf freue ich mich sehr. Ich könnte sagen, Yippie, Juche. Und das ist dieses sich rühmen, jubeln. Jubel ist die neue Grundeinstellung, die neue Grundgesinnung des Gerechten. Aber wenn du noch kein Kind Gottes bist, durch den Herrn Jesus Christus, dann kannst du dich nicht so rühmen. Du bist nicht gerecht. Du wirst nicht mal vollkommen sein. Es sei denn, du Buße tust und an Jesus Christus glaubst. Und dann sagt er, okay, jetzt bist du gerecht. Und wenn du bei mir bist, wirst du die Herrlichkeit ausstrahlen, die ich ausstrahle. Du wirst den Charakter haben wie ich. Und davor werde ich dir auch dabei helfen, dies dir anzueignen, damit du zunehmend, ach, das wollte ich auch zeigen, in 2. Korinther 3, diese sind, glaube ich, die letzten Verse in dieser Botschaft. In 2. Korinther 3 ist die Rede von Mose, wie er auf den Heiligen Berg ging, auf einen anderen, auf jeden Fall zu einer anderen Zeit. Und Gott gab ihm die Tafel des Gesetzes. Und in dieser Begegnung mit Gott hat Mose die Ausstrahlung Gottes bekommen. Die Ausstrahlung Gottes hat Mose bekommen. Und als er zu dem Volk ins Lager hinuntergekommen war, wusste er nicht, dass er so eine Ausstrahlung hatte. Und die Leute haben von ihm verlangt, dass er ja diese Herrlichkeit zudeckt. Und in Vers 7 zum Beispiel, sodass, Entschuldigung, 2. Korinther 3, 7, wenn aber der Dienst des Todes durch in Stein gegrabene Buchstaben von solcher Herrlichkeit war, die Rede ist von den Steintafeln der 10 Gebote, so herrlich war, dass die Kinder Israels nicht in das Angesicht Moses schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Antlitzes, die doch vergänglich war. Wie sollte dann nicht der Dienst des Geistes von weit größerer Herrlichkeit sein? Also das Gesetz Gottes hat uns für schuldig gehalten und doch war es herrlich. Und jetzt haben wir das Evangelium und das macht uns vor Gott gerecht. So herrlich ist das. Und nun schaut euch den letzten Vers von 2. Korinther 3 an. 2. Korinther 3, 18. Wir alle, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Wenn wir in der Bibel lesen, sehen wir den Herrn Jesus Christus in seiner Herrlichkeit. Und wisst ihr was? Es ist wie wenn man sommers sich der heißen Sonne aussetzt und man dunkler wird. Man wird verwandelt durch die Strahlung der Sonne. Und wenn wir uns dem Licht des Wortes Gottes aussetzen, strahlt uns dieses Licht an und verwandelt uns. Nun, ob wir dunkler werden, das will ich nicht sagen. Jedes Beispiel hängt. Aber ich will nur sagen, wir werden verwandelt. Und Gott sagt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und Leute, wir haben herrliche Brüder und Schwestern, die schwarz sind. Und warum nicht, nicht? Okay? Also werden wir immer herrlicher. Es gibt ein letztes Beispiel, das ich euch mitgeben will. In meiner Jugend, das ist lange her, war ein Komiker, der war, er lebt noch, aber ein sehr gottloser Mensch, sehr gottlos. Und man konnte seine Filme und so weiter, als Christ würde man diese Filme nicht anschauen. Und später stellte es sich heraus, dass das ein sehr, sehr sündiger Mensch war. Über die Einzelheiten werde ich nicht sprechen. Aber dieser Mann, der sich verewigen wollte auf der Leinwand, war sich dessen bewusst, dass das Beste, was er tut, von kurzer Dauer ist. Heute bekommt man eine Trophäe. Heute ist man in den Schlagzeilen. Und später schaut man sich nicht einmal seine Filme an. Und er sagte, das Grundlegende hinter jeder Motivation und jeder Aktivität der Menschen ist der ständige Kampf gegen Vernichtung und Tod. Er ist absolut betäubend in seinem Schrecken und macht jedermanns Errungenschaften bedeutungslos. Es ist nicht so, nur so, dass der Mensch als Individuum oder dass die Menschheit als Ganzes stirbt, sondern dass man der Herausforderung gegenübersteht, ein Kunstwerk schaffen zu wollen, das von Dauer ist. Und dann erkennt man, dass das Universum selbst nach einer gewissen Zeit nicht mehr existieren wird. Wir bauen Häuser und die Häuser gehen kaputt. Wir schreiben Lieder und hoffen, dass sie in der nächsten Generation gesungen werden. Und selbst in dieser Generation werden sie vergessen. Und so weiter. Egal, was wir versuchen. Und wir wollen uns verewigen. Leute, das funktioniert nicht. Und außerdem wird das Universum nicht ewig existieren. Aber wenn du dein Leben in die Ewigkeit investierst, wenn du an Jesus Christus gläubig wirst, wird er dir eine Herrlichkeit geben, die unvergänglich ist. Und du wirst wie die Sterne ewig, noch ewiger leuchten. Ich möchte euch sehr ans Herz legen, solltet ihr nicht gläubig sein an den Herrn Jesus Christus, bitte, werde an ihn gläubig, damit dein Leben nicht nur kurz ist und ins Verderben geht, sondern nach diesem kurzen Leben zu Gott hingeht und ewig von Bestand ist. Wir rühmen uns, wir jubeln über die Herrlichkeit Gottes, nämlich über die Herrlichkeit, die wir bei ihm haben werden, die wir bei ihm haben werden. Leute, egal wie schlimm dieses Leben ist, wenn du weißt, eines Tages bin ich herrlich wie der Herr Jesus Christus, 1. Johannes 3,2. Wir werden wie er sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist ja wunderbar. Lasst uns ihm danken und kurz beten. Herr, wir sind vergängliche, schuldige Menschen und doch erlaubst du uns, herrlich zu sein, herrlich wie du. Und wir freuen uns, wir jubeln, wir rühmen uns der Herrlichkeit, die wir bei Gott haben werden. O Herr, danke für deine große Gnade und Liebe. Wir haben es nicht verdient, aber wir nehmen es gerne als Geschenk an. Es wäre töricht, es nicht zu tun. O Herr, wir wollen ja nicht abfällig über andere reden, die es nicht getan haben, aber wir bitten um deine Gnade, dass sie sehen, hier ist meine Chance. Ich kann mich doch verewigen, wenn ich mein Leben investiere in Jesus. Dann ist mein Leben ewig nützlich und herrlich. Und man kann ja darüber sehr glücklich sein. Anstatt wie dieser Komiker, traurig. Denn alles ist sowieso vergänglich. O Herr, danke für deine Hilfe heute am Wort. Und danke für die Brüder und Schwestern, die sehr gut zugehört haben. Und wir danken dir im Namen Jesu. Amen.